Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Man sagt ja so, dass so, ich sag mal, Menschen, die vorne stehen, auch Vorbilder sind. Und ich habe mich gefragt, wann die ersten Jungs keine Haare mehr auf dem Kopf haben. Mal sehen, ob das kommt irgendwie. Kann man nicht wissen. Schauen wir mal. Klasse. Ja, schön, dass ihr da seid, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können und wir in unserer Reihe weitermachen können. Das Matthäus-Erbe. Das Erbe von Matthäus. Erbe, was ein Erbe ist, haben wir miteinander schon bedacht. Das ist ein Vermächtnis an die nachfolgende Generation. Das ist gut, wenn wir etwas Gutes haben, was wir denen, die nach uns kommen, weitergeben können. Möglichst keine Schulden, ne? Sondern was Gutes, wovon sie leben können, was Substanz ist, was ihnen zum Leben hilft. Denn von dem, was die Vorderen uns mitgegeben haben, leben wir heute. Und von dem, was wir den Nachfolgenden mitgeben für die Zukunft, leben sie morgen. Und als Matthäusgemeinde haben wir etwas zu vermachen. Wir haben etwas weiterzugeben an euch und auch an die nächste Generation. Und wir haben ein paar dieser kostbaren Erbstücke uns vor Augen gehalten in den vergangenen Sonntagen, in den Predigten. Da war einmal die gemeinsame geistliche Ausrichtung, dass wir an einem Strang ziehen, angefangen bei der Gemeindeleitung bis hin zur Gemeinde, dass es nicht wild durcheinander geht, sondern dass wir uns auch eins machen auf ein bestimmtes Ziel hin, was Gott uns wichtig gemacht hat. Und wir sind miteinander auf einer gemeinsamen Spur. Das ist ganz wichtig gewesen. Das ist ein Erbe, was wir der Gemeinde von Anfang an mitgegeben haben. Und ich bin überzeugt davon, wäre das nicht so gewesen, wäre die Gemeinde auch nicht da, wo sie jetzt ist. Dieses sich eins machen, auch geistlich, ist ein Schlüssel dafür, dass Gemeinde wächst und Gott etwas tun kann. Das Zweite, was wir gehört haben, war die Bedeutung von gelebter Gemeinschaft. Dass man Leben miteinander teilt, in Hauskreisen zum Beispiel. Das war ganz deutlich als ein Beispiel uns vor Augen gestanden, aber auch in allen Dienstgruppen oder in Freundschaften, wo man einfach miteinander unterwegs ist und teilt, was einen bewegt. Gelebte Gemeinschaft, das hat Matthäus immer ausgemacht und das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind deswegen Familienkirche, weil wir sagen, wir wollen auch etwas miteinander teilen und nicht nur jeder für sich und dann gehen wir wieder auseinander. Das ist was Besonderes und das ist eine Chance, die wir hier miteinander haben. Das Dritte war der Wert des Gebetes. Wie wichtig es ist, zu beten, im Gespräch, in Kommunikation zu bleiben mit unserem himmlischen Vater. Mit ihm zu reden, aber auch zu hören auf das, was er sagt. Denn Reden und Hören gehört beim Beten immer zusammen. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Matthäus war immer eine betende Gemeinde und sie soll es auch bitteschön bleiben, weil dieses Gespräch mit ein Schlüssel dafür ist, dass Gemeinde Zukunft hat und Gemeinde Jesu bleibt. Und das Letzte, was wir am vergangenen Sonntag gehört hatten, war der missionarische Lebensstil. Mission ist kein Berufsthema für irgendwelche bezahlten Missionare oder Prediger oder Pastoren, sondern ein missionarischer Lebensstil gehört zu unserem Christsein dazu. Wir geben anderen Menschen Anteil an dem, was unsere Hoffnung ist, was uns umtreibt, was uns bewegt. Das wollen sie sehen können. Das ist kein Geheimnis, das verstecken wir nicht, sondern das sagen wir auch, was der Grund unserer Hoffnung ist, bei all dem, was so um uns herum passiert. Etwas, was ganz wichtig ist, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo viele Menschen verunsichert sind und wenig Hoffnung haben, spielen Christen eine ganz entscheidende Rolle, weil sie eine Hoffnung haben, die sogar noch weitergeht, sogar über den Tod hinaus, hinein in die Ewigkeit, in einen missionarischen Lebensstil. Und heute steht das Thema Großzügigkeit leben auf dem Plan. Großzügigkeit leben. Keine Sorge, es wird nicht so im engen Sinne eine Predigt zum Thema Geld sein. Du kannst also hierbleiben, brauchst jetzt nicht weglaufen, weil über Geld zu predigen macht keinen Spaß, also mir jedenfalls nicht. Ich predige jetzt heute über Großzügigkeit und Freigebigkeit. Aber was das mit der Gemeinde zu tun hat und warum das wichtig ist und warum das auch ein Erbe ist, was wir von Anfang an mitbekommen haben, wovon wir jetzt leben und was wir auch weitergeben wollen für die, die nach uns kommen, darüber wollen wir heute nachdenken. Und jetzt am Anfang, wie wir es gewohnt sind, ein Videoeinspieler. Wir sehen Lothar Bublitz, der zweite Pastor, der viele Jahrzehnte hier Gemeinde mitgebaut hat und mitgeprägt hat und viel erlebt hat, was es ist, wenn wir auch finanziell mit unseren Gaben Gemeindeleben ermöglichen und unterstützen. Mach's ab.
Wir haben in den 60er Jahren, fing das an, zum ersten Mal gehört, dass Leute, die für Jesus unterwegs sind, nicht ein Gehalt von einer Organisation bekommen, sondern einen Kreis von Freunden um sich scharten, die sie dann als Missionare unterstützten. Das war völlig überraschend, das ist völlig außerhalb des kirchlichen Denkens gewesen. Und die erste, die das in hier hereinbrachte, war Mareike Schütteldreier. Mareike Schütteldreier war Missionarin bei den Wycliffe Bibelübersetzern. Und um diese Arbeit zu leisten, brauchte sie ein Gehalt. Aber das zahlte ihr nicht Wycliffe aus sich heraus, sondern das finanzierten Freunde, die dieses Projekt unterstützen wollten. Und Mareike gewann die Herzen und dann kam es dazu. Aber hier hieß das erst einmal regelmäßige Spenden. Das war die Grundlage für das, was wir dann als Dauerauftrag in den verschiedenen Familien der Gemeinde installierten. Das heißt, die Leute sagten, jawohl, ich spende monatlich den und den Betrag oder vierteljährlich. Und ohne dieses Geschehen wäre die Entwicklung der Gemeinde so nicht weiter denkbar gewesen. Der erste oder die erste Angestellte, die hier dann die Kinderarbeit im großen Maße machte, die später eben die Kindermission war, die später 1000 Hauskinderstunden installierte, Doris Wolfer heute. Die sollte angestellt werden. Und der Vorstand fragte sich, und wie soll das geschehen? Und dann wurde ein Spendenkreis für diese Arbeit gegründet. Und der Vorstand hatte Angst, was passiert, wenn das nicht zusammenkommt? Wie gehen wir dann weiter vor? Und dann sagt Doris nach einer kurzen Zeit, ich allein schaffe das nicht. Dann wurde eine zweite eingestellt, Renate Triebel. Und dann hieß es noch, wir brauchen eine dritte. Der Vorstand, der fiel fast auch wieder in Ohnmacht und sagte, das geht nicht, ach, wie soll denn das passieren? Und dann kommt auf einmal jemand, der eigentlich woanders hin sollte, und Renate Kunde war das, aus der Hohen Dorfgemeinde eigentlich heute, die dann sagte, ich bin bereit. Und dann kriegten wir noch 10.000 D-Mark dazu mit ihr, um diese Arbeit zu starten. Und das alles waren Grundlagen. Die Daueraufträge gaben der Gemeinde eine solide Grundlage, um weiter Schritte zu gehen, nicht übermütig zu werden, aber zu wissen, jawohl, hiermit dürfen wir weitergehen. Im Grunde ist es das Herz, das der Schlüssel ist, wo ich weiß, jawohl, mein Geld gehört nicht mir. Gott ist für mein Leben da. Er versorgt mich, er gibt mir, was ich brauche. Und dann kann ich auch einen Schritt gehen, ohne dass ich vorher alles abwarte und sage, ich guck mal, was am Ende übrig bleibt von meinem Geld. Das kann dann die Kirche haben oder die Gemeinde. Sondern ich verpflichte mich sozusagen im Vornherein zu sagen, ich gebe regelmäßig den und den Betrag. Und ich vertraue, dass Gott mir gute Gedanken gibt zu sparen oder es hier und dort etwas gibt, wo ich es gar nicht erwarte. Und das ist der Schlüssel, den dann die Gemeinde hat, um weiterzubauen. Ein weiterer wichtiger Punkt im Blick auf die Finanzierung von Gemeinden ist der Zehnte. Warum? Das war in Israel ein Prinzip, um den Stamm Levi, der keine eigene Arbeit verrichtete, sondern nur im Tempel für den Gottesdienst zuständig war, mit Nahrung, mit allem, was er brauchte, zu versorgen. Wir haben keinen Stamm Levi hier. Für uns ist es die Gemeinde. Diese tollen Räumlichkeiten, die vielen Mitarbeiter, die hier Vollzeit sind oder Teilzeit und die dafür natürlich auch, weil es nicht mehr ehrenamtlich alles leistbar ist, ein Gehalt brauchen. Und dieses dient ganz stark, um Gemeinde mit zu versorgen. Und das, was wir dann hören am Sonntag oder sehen und erfahren durch die Kinderarbeit, durch die Jugendarbeit, durch die verschiedensten Angebote, ist schon mal der erste Segen des Zehnten, den wir Sonntag für Sonntag hier ernten dürfen. Und dann geht's aber weiter, dass Gott uns auch noch darüber hinaus Dinge gibt. Erstens prüft er damit auch unser Herz. Denn wir können schnell sagen, ich glaube, dass Gott mich mit allem versorgt. Aber wenn wir uns verpflichten zu gewissen Dingen und jetzt nicht nur wie Kirchensteuer den 10% der Lohnsteuer nehmen, sondern von dem, was wir haben, ohne daraus ein Gesetz zu machen. Und immer mit Freiwilligkeit, nie unter Druck, nie unter Manipulation. Und die, die es kriegen, müssen immer sorgfältig damit umgehen und wissen, jeder Euro ist zu achten. Aber wenn das dann geschieht, dann erlebt man auf einmal Dinge, die ganz erstaunlich sind. Ich habe einmal über den Zehnten gepredigt. Und später ist jemand auf mich zugekommen, ein Geschäftsmann, den hier fast keiner noch kennt. Und der mir sagte, der hat eine große Firma, Sie haben über den Zehnten gepredigt. Ich habe mir das angehört und ich habe das gemacht. Und mir rutschte das Herz in die Hose, ehrlich gesagt. Weil ich dachte, boah, habe ich den Mund zu voll genommen, der hat vielleicht jetzt was Schweres erlebt, das klappt nicht. Und dann sagte, wissen Sie was, seitdem ich das mache, geht es meiner Firma finanziell besser und auch mir persönlich. Der hat einen Segen erlebt, dass Geld auf einmal zurückkam bei ihm im Blick auf, in Form von Aufträgen. Und so hat er das erfahren. Das ist nicht immer so. Man kann nicht das mit Geld bezahlen. So ist das nicht, dass Gott uns das Geld einfach immer zurückgibt. Aber es passiert auch. Und es passiert etwas ganz anderes. Unsere Herzenshaltung wird geprägt. Und wir sind, wenn wir das dann erfahren, dankbar, dass wir einen solchen Gott haben.
Ja, mal ein Applaus für Lothar Bublitz. Danke, lieber Lothar, für dein Zeugnis, für deinen Bericht. Klasse, dass wir Menschen haben, die erzählen können, was wir miteinander hier erlebt haben. Und das betrifft eben auch diesen Bereich der Großzügigkeit. Matthäus war in all den Jahren geprägt von einer gelebten Großzügigkeit. Das war tatsächlich so. Eine großzügige Bereitschaft, die Gemeinde erfahren hat, sodass sie das hat sein können und werden können, was sie heute ist. Und das braucht es auch, wenn ich an die Zukunft denke. Aber schauen wir noch mal einmal kurz zurück. Ich nenne euch, die ihr doch nicht so lange dabei seid, und erinnere den alten Hasen unter uns einfach noch mal so, was waren denn das so für Dinge, an denen sich diese Großzügigkeit auch zeigt? Also von der Anstellung der hauptamtlichen Mitarbeiter haben wir schon eben gehört, auf Spendenbasis. Ihr müsst einfach euch denken, das war in den 70er Jahren in Kirchens alles andere als angesagt. Das war verrückt, das tat man nicht. Das waren auch noch andere Zeiten damals. Da hatte die Kirche auch noch Geld. Ja, aber es reichte nicht für das Gemeindeleben und für die Gemeindearbeit. Und die Gemeinde hat damals schon gesagt, wir müssen damit anfangen, auch wenn es zaghaft und zögerlich war. Erst eine, dann zwei, dann drei und dann ging es weiter. Und heute werden ja nur, ich sag mal, drei Personalstellen und noch nicht mal voll über die Kirche bezahlt, unter anderem meine Pfarrstelle. Und alles andere wird über die Gemeinde finanziert zu 100%. Und das geht nur, weil wir uns dahinter stellen und sagen, jawohl, wir verpflichten uns quasi auch, etwas zu geben, damit zum Beispiel auch die Personalkosten gedeckt werden können. Und dann gab es Spenden und Kollekten für die Gemeindearbeit mit Kindern und mit alten Menschen, mit älteren Menschen, mit Männern, mit Frauen, mit Jugendlichen. Alles das wurde finanziert durch das, was die Gemeinde zusammengelegt hat. Denn das, was von der bremisch-evangelischen Kirche kam und auch heute noch kommt, das reicht ja noch nicht mal mehr, um die Heizkosten, die Energiekosten zu decken. Alles andere müssen wir eh schon selbst finanzieren und das schon seit vielen Jahren. Müsst ihr euch einfach mal so klar machen. Dann gab es die Umbauprojekte, die Bauprojekte, die ohne die Großzügigkeit der spendenden Freunde und Gemeindeglieder überhaupt nicht möglich gewesen sind. Es gab missionarische Projekte, die wir mit unterstützt haben. Ein Beispiel ist Operation Mobilisation OM, das Schiff Doulos. Ich habe das als Jugendlicher noch miterlebt, wie dann gehämmert, geschrubbt und renoviert wurde, dieses Schiff instand gesetzt wurde. Und Menschen haben finanziell sich mit hineingegeben, mit Arbeitskraft hineingegeben, betend sich mit hineingegeben, damit diese missionarische Arbeit dieses Missionsschiffes weitergeht. Konnte. Die Doulos, die Logos, die Logos Hope, drei Missionsschiffe, die wir mit begleitet haben. Es gab die vielen Missionare, von denen wir eben schon gehört haben. Im Moment haben wir 15 Missionare, die Monat für Monat mit unterstützt werden, durch Gebet, aber auch durch Finanzen, damit sie die Arbeit tun können und dass das Wort Gottes läuft. Ich denke an den Bau der Freien Evangelischen Bekenntnisschule, der FEB, wo die Gemeinde hier maßgeblich beteiligt war. Und ich weiß noch, als Jugendlicher saß in diesem Bereich, da gab es ja die Bänke noch, und dann war hier in dem Bereich rechts von mir eine große Spendensäule. Und da konnte man immer sehen, wie viel von den nötigen Spenden, die man noch brauchte und erwartete, jetzt eingegangen waren. Das ist lange her. Das habe ich auch noch miterlebt. Und dann gab es 1981 den ersten Spatenstich in der FEB. Und mittlerweile ist die FEB eine der größten Schulen in christlicher Trägerschaft in Deutschland. Und es war aber ein Spendenwerk. So fing es an. Ohne Spenden wäre es nicht gegangen. Oder das Zuhause für Kinder, wo jetzt der Kindergottesdienst ist. Ja, das fing ja damit an, dass wir 2003, 2004 ein Preisgeld bekamen von der Saddleback Church in Los Angeles. Und dann sind wir darüber und gab es einen großen Kongress. Das wurde alles bezahlt von der Gemeinde dort. Das war ja mal ganz cool. Konnte man dann dort, L.A. ist ja auch nicht schlecht, ne? Kalifornien mal so zu sehen und so. Und dann gab es am Ende, das wussten wir gar nicht, ein Preisgeld von $1,000. Ja, was machst du denn, wenn drei Männer in L.A. sind mit $1,000? Ja, und einer von uns, Johannes Müller, hatte dann den Gedanken, wir fahren nach Las Vegas. Wir vermehren das. Ja, aber wir Alten, wir haben dann gedacht, nee, komm, lass uns mal lieber, nee, wir nehmen das lieber mit nach Hause, weil das war der Startschuss eben für das Zuhause für Kinder. Weil eben deutlich wurde, die Räume wurden zu klein, im Gruppenraum 2, dort hinten waren die Kinder, es war viel zu voll und wir haben gesagt, Gott hat was vor und es entstand eine Vision, aus der das Zuhause für Kinder erwachsen ist, wo die Gemeindeglieder 2 Millionen Euro gesammelt haben. Von den 6 Millionen, was das alles gekostet hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das hat uns beschämt, das hat uns beeindruckt, was für eine Bereitschaft dahinter steht, auch Gemeindearbeit mit zu unterstützen. Und es ließen sich noch weitere Aktivitäten benennen, aber das soll jetzt reichen. Hier in Matthäus oder auch darüber hinaus. Ich sehe aber schon mehr Herausforderungen auf uns zukommen, am Horizont. Weil ich weiß, wie es der Kirche geht. Und die in Kirchen arbeiten, kriegen das auch mit. Die Perspektive, in Kirchen zu arbeiten, also was das angeht finanziell für Gemeinden, wird schlechter. Wird schlechter. Es sind weniger Gemeindeglieder von Jahr zu Jahr, und zwar rapide. Weniger Finanzmittel, die zur Verfügung stehen. Und wir müssen immer mehr lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, autark zu sein und von dem zu leben, was wir als Gemeindeglieder zusammenlegen. Die fetten Jahre, was das angeht, sind vorbei. Und jetzt kommen kirchlich gesehen die Hungerjahre. Wir sind gut aufgestellt, wir sind gut unterwegs, wir haben die Beispiele gehört, aber es soll weitergehen, weil die Gemeinde Perspektive haben soll, weil nur so kann sie überleben. Es geht nicht darum, dass wir uns rühmen. Es geht nicht darum, zu zeigen, wie toll wir sind oder was wir alles gemacht haben, sondern es geht darum, zu verstehen, was Gemeindeaufbau bedeutet. Es geht darum zu verstehen, wie Gemeindearbeit funktioniert für die Menschen, zu denen wir gesandt sind. Und wir haben es gehört, Matthäus-Gemeinde ist immer auch eine Pilotgemeinde gewesen, eine Stadt auf dem Berge. Wir haben immer wieder Gemeinden, die kommen zu uns und die fragen, wie macht ihr das, warum macht ihr das so, wir wollen von euch lernen. Das war immer so, so wie wir gelernt haben von anderen. Und wir geguckt haben, wie macht ihr das, warum macht ihr das, wir wollen lernen von euch. Aber das geht nur, indem wir zusammenstehen. Menschen werden zum Guten geprägt und für die Ewigkeit gesegnet, wenn das Wort Gottes läuft. Und es läuft, wenn du und ich unseren Beitrag dazu leisten, dass es läuft und dass es möglich ist, dass Menschen das Evangelium hören, hier bei uns und überall in der Welt. Das geschieht praktisch mit unserem Einsatz. was wir bereit sind, auch mit anzupacken und zu tun. Und ich freue mich, dass die Matthäus-Gemeinde eine Gemeinde ist, wo Menschen da sind, die anpacken. Das ist manchmal wirklich beschämend. Ist ja nicht immer alles organisiert und dann ist irgendwie eine Aufgabe und dann sind Freiwillige da, die mit anpacken, die mithelfen und das ist so klasse. Matthäus ist eine Gemeinde und das ist das andere, ja, die betet und wie wichtig ist es, dass wir auch im Gebet dahinter stehen. Aber Matthäus ist eben auch eine Gemeinde, die Großzügigkeit lebt. Wisst ihr, Gott ist großzügig mit uns. Gott ist großzügig mit dir. Und mit mir, der ist freigebig, der ist nicht knauserig. Der gibt dir das, was du brauchst, vielleicht nicht immer alles das, was du willst. Aber er gibt dir das, was du brauchst. Und er lässt dich nicht allein, er führt dich. Und wir sollen auch großzügig sein. Und das geben, was wir von ihm bekommen, was zur Verfügung steht. Ich möchte an dieser Stelle allen ganz herzlich einmal Danke sagen, die in dieser Weise Gemeinde mit begleitet haben und unterstützt haben. Ihr, die ihr hier seid, ihr, die ihr an den Bildschirmen dabei seid, ihr seid Ermöglicher unserer Matthäusarbeit. Und auch über der Online-Gemeinde wird viel gespendet auch, wird viel gegeben. Und wir sind dankbar für euch alle, die ihr euch dahinter stellt und die sagt, jawohl, wir wollen die Matthäusarbeit fördern, wollen uns damit hineingeben. Und ich möchte euch bitten, bleibt da dran. Wir brauchen euch als Ermöglicher unserer Arbeit. Ohne euch geht es nicht, aber unser reicher Gott möge euch segnen dafür. Das ist mein Gebet. Er möge es euch vergelten. Ja, ich möchte uns einen Text lesen, und zwar einen Brief aus dem Brief von Paulus an seinen Freund Timotheus. 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Ich darf euch bitten, einmal zu der Lesung aufzustehen. Kommt ja wieder ein bisschen in Wallung. In Respekt und Achtung vor dem Wort Gottes. 1. Timotheus 6, 17 bis 19 nach der Neuen Genfer. Da heißt es, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf so etwas Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Blick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so gib, dass wir dein Wort recht verstehen, dass unsere Herzen offen sind für dein lebensschaffendes Wort und dass du etwas Neues in uns hineinlegst, was uns verändert, hinein in das Bild, das du von uns hast. Danke, dass du jetzt reden und hören und verstehen und auch empfinden in deine Hand nimmst und dass du jetzt da bist durch deinen guten Geist. Und so schenke uns, dass wir von Hörern deines Wortes auch zu Tätern werden. Amen. Nehmt wieder Platz. Danke. Ja, jetzt könntest du dich ja fragen, bin ich reich? Oder bin ich arm? Oder bin ich irgendwas dazwischen? Wer ist reich? Oh, wer ist arm? Wer ist was dazwischen? Also deutlich mehr Hände, ne? Nein, ich wollte das eigentlich gar nicht fragen, weil das doof ist. Weil das hängt ja von dem Standpunkt des Betrachters ab, oder? Also was ist denn jetzt wirklich arm oder was ist reich? Ja, mancher kratzt sich schon am Hals, weil das ja gar nicht so einfach zu entscheiden ist. Oder was heißt denn das eigentlich? Das hängt ja davon ab, mit wem ich mich vergleiche. Das gibt ja immer noch ein paar mehr in diese Richtung oder auch in jene Richtung. Was ist arm oder was ist reich? Es geht heute nicht um die Definition von Armutsgrenzen. Die liegt nämlich statistisch gesehen bei 1.314 Euro für den Einzelverdiener. Das ist arm. Wenn du weniger als 1.314 Euro hast, bist du arm. Man kann natürlich die andere Seite jetzt auch dazu nehmen. Also was ist die Grenze hin, um reich zu sein? Institut für Wirtschaft sagt 3.700 Euro netto. Ab dann giltst du als reich. Für eine Einzelperson. Ja, könnt ihr euch jetzt, wer hat 3.700? Nein, nein. Könnt ihr jetzt selber überlegen, was bin ich denn jetzt? Bin ich arm oder reich oder irgendwas dazwischen? Freigebig zu sein, ihr Lieben, so wie das Paulus sagt, hat nichts mit der Höhe des Einkommens zu tun. Ob ich dazu zähle oder dazu zähle. Es liegt nicht am Einkommen, das mir monatlich zur Verfügung steht, ob ich großzügig bin, sondern das hängt von der Einstellung und von der Haltung ab, die mich prägt, die mich leitet, mit der ich unterwegs bin. Was du bist und was du hast, verdankst du Gott. Das ist eigentlich ein ziemlich harter Satz. Was du bist und was du hast, verdankst du Gott. Klar, du setzt dich ein, du gehst davon, gehe ich mal aus, die meisten von uns, einer Tätigkeit nach oder du bist vielleicht jetzt schon in Rente oder im Ruhestand und bekommst eben dein verdientes Altersgeld. Ja, und vielleicht würdest du sogar sagen, ich bekomme eigentlich nicht das, was ich verdiene. Also ich müsste eigentlich mehr bekommen, weil ich mehr verdiene, als ich bekomme. Wisst ihr? So. Kann man ja auch denken. Aber darum geht es nicht. Großzügig kannst du dennoch sein. Freigebig kannst du dennoch sein, egal wie viel du verdienst oder was deine finanziellen monatlichen Ressourcen sind. Du kannst mit anderen teilen, die deine Unterstützung brauchen. Du kannst weitergeben von dem, was er dir gibt. Und so kannst du etwas Gutes tun und wirst doch selbst reich beschenkt. Es gibt ja dieses Wort in der Bibel, geben ist seliger als nehmen. Ja, wir alle kennen das wahrscheinlich. Aber glauben wir das? Leben wir das? Geben ist seliger oder soll ich sagen, macht seliger, macht glücklicher als zu nehmen? Das ist ja die Frage. Ist das wirklich unsere Haltung? Ist das das, was wir denken? Jemand hat mal gesagt, Gott lässt sich nicht lumpen. Wenn wir etwas hineingeben von dem, was Gott uns so aufs Herz legt, dann können wir auch erleben, wie Gott etwas Wunderbares tut. Wenn wir von dem geben, was wir von Gott bekommen und was zum Weitergeben möglich ist, sagt Paulus, dann ist das wie eine Kapitalanlage für die Zukunft. Aber keine Kapitalanlage, die vorbei ist, wenn wir nicht mehr hier auf dieser Erde sind, sondern eine Kapitalanlage, die immer noch Gültigkeit hat, die Ewigkeitswert hat. Und das ist doch viel mehr. Ich meine, alles andere musst du hier lassen. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich Woche für Woche Menschen beerdige. Arme und Reiche. Sohne und Sohne, früh und spät, jung und alt. Du musst alles hier lassen. Dein Auto, dein Handy, egal, musst du alles hier lassen. Dein Haus, deine Ferienwohnung, keine Ahnung, dein Boot, wenn du eins hast, dein E-Bike, ich weiß nicht, dein Schmuck, ja, Mensch, also alles. Alles das, was uns wichtig ist, müssen wir, was bleibt, kann nur das sein, was einen Wert für die Ewigkeit hat. Und Paulus sagt, das gibt diese Kapitalanlage für die Zukunft und das ist, wenn wir nicht festhalten, wenn wir nicht auf uns beziehen und sagen, das ist meins, sondern wenn wir bereit sind, freigebig zu sein. Und freigebig, Lothar hat es gesagt, kann man nur aus einem freien Herzen, nicht unter Druck und Zwang. Deswegen Geld predigen, Geldpredigten zu halten, das bringt überhaupt nichts. Da würde ich mich auch nicht von bewegen lassen. Du musst und jetzt hier und so. Nein, ein freigebiges Herz ist ein Herz, was gerne teilt, weil es weiß, geben ist seliger als nehmen. Ein großzügiges Herz ist deswegen großzügig, weil wir die Großzügigkeit bei Gott erfahren und das füllt unser Herz und das setzt uns in Bewegung hin zum anderen und dass wir sagen, nein, ich will das nicht festhalten, ich will etwas abgeben von dem, was Gott mir gibt. Gott gibt seinen Segen dazu, wenn wir großzügig und freigebig sind. Das ist ein geistliches Prinzip. Ein geistliches Prinzip. Und wir haben es gehört, ein Beispiel ist dieses Prinzip des Zehnten. Lothar Bublitz hat darauf hingewiesen. Und ich möchte zum Schluss der Predigt noch einmal kurz uns daran erinnern. Dieses Prinzip des Zehnten, das praktisch helfen kann auf einem Weg. Und ich weiß noch genau, ich habe auch als junger Mensch nicht in dieser Gemeinde, sondern anderswo dieses Prinzip gelernt und gehört. Und ich weiß noch, von meinem Taschengeld habe ich angefangen, den Zehnten abzugeben. Und als ich dann jung verheiratet war und wir noch ich studierte meine Frau in der Ausbildung mit Wohngeld und allem, was da so zugehört, wir haben versucht, immer den Zehnten zu geben. Hatten damals auch Missionare unterstützt oder hatten ein Patenkind in Äthiopien, wie auch immer, immer versucht, den Zehnten zu geben und nicht zu rechnen und zu sagen, nee, eigentlich brauchen wir es doch jetzt und brauchen doch auch Unterstützung. Nein, wir haben von dem, was wir bekommen, den Zehnten gegeben. Ich meine das nicht so, sondern ich will damit deutlich machen, und wir haben festgestellt und erlebt, wie Gott treu war und wie er durchgeführt hat. Und wir versuchen das bis heute auch so zu leben. Jetzt kannst du natürlich anfangen, ja, Zehnten vom Brutto oder vom Netto? So oder so, abzüglich das und so. Ja, also mach das doch, wie du willst. Du musst damit glücklich werden. Ich sag dir das nicht. Aber das Prinzip bleibt das Prinzip. Und wenn du dahinter kommst, was für ein Segen das ist. Wie war das denn damals? Maleachi 3, der Prophet im Alten Testament, das ist das letzte Buch in der Bibel im Alten Testament, der bringt das nochmal so auf den Punkt. Da ist also das Volk Israel und Maleachi sollte zu diesem Volk reden. Und Maleachi sagte zu dem Volk, ihr sollt euch bekehren zu Gott und ihr sollt aufhören zu betrügen. Das sagt Gott durch den Mund des Propheten Maleachi. Und daraufhin das Volk sagt, womit betrügen wir dich? Und Gott legt den Finger auf die Wunde und sagt, ihr betrügt mich mit dem Zehnten und mit der Opfergabe. Ihr gebt den Zehnten nicht. Ihr sollt aber den Zehnten geben. Ich habe gesagt, macht es, da liegt ein Segen drauf, ich will das so und ihr tut es nicht, ihr betrügt mich. Kehrt um, bekehrt euch, tut Buße. Krass. Der Hintergrund, Lothar hat kurz angedeutet, der Stamm Levi, 12 Stämme Israels, der Stamm Levi war der Stamm, die konnten nicht Ackerbau betreiben, die konnten nicht Handel betreiben, die mussten von dem leben, was die anderen 11 Stämme ihnen gegeben hatte. Sie hatten die Aufgabe des Gottesdienstes und den Kultus aufrechtzuerhalten. Das waren die Leviten, das waren die Priester. So, ich meine, ihr könnt ja froh sein, es gab ja eine Zeit, da mussten die Gemeindeglieder, wenn sie sonntags zur Kirche kamen, noch einen Sack Kartoffeln mitbringen und Gänse, ne, für den Pastor. Weil der davon lebte. Das ist ja vorbei. Ne? Also das ist auch gut so. Lass das mal. Lustig wäre es mal, ne? Aber muss nicht sein. Brauchen wir auch nicht, weil ich verdiene genug. Das ist alles anders. Aber Gemeinde braucht es. Der Segen der Gemeinde. Interessant ist dann der Vers 10 in Maleachi 3, wo die Verheißung drinne geschrieben ist, wie Maleachi das dem oder Gott dem Volk dann sagt. Da heißt es, bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, für die Leviten, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Klasse. Was für eine Verheißung. Die Fenster des Himmels gehen auf. Ging schon mal die Fenster des Himmels auf. Wenn ihr mal in die Bibel reinguckt, das war die Sintflut, aber es war was anderes. Fenster des Himmels gehen auf, es kommt kein Wasser, sondern jetzt kommt der Segen Gottes für die, die bereit sind, sich auf ihn einzulassen und bereit sind, auch Opfer bereit zu sein, freigebig zu sein, großzügig zu sein. Gott verbindet seinen Segen mit diesem Prinzip. Es ist kein Gesetz. Aber es ist eine Segensverheißung. Von diesem Prinzip lebt Gemeinde auch heute noch. Und ich kann euch sagen, ihr werdet immer wieder mal in diese Situation kommen, wenn ihr nach Matthäus kommt, dass wir euch das deutlich machen. Weil es geht nicht anders. Und das betrifft mich ja genauso wie jeden von euch. Aber eins möchte ich dir mitgeben. Prüfe deinen Gott. Prüfe doch einmal den Geber aller Gaben, ob er nicht genau das erfüllt, was er dir verspricht. Nämlich, dass er die Fenster des Himmels aufmacht und dass er dich segnet. Du gibst etwas weg und du fragst dich, kann ich mir das überhaupt leisten? Fehlt mir denn etwas dann nicht, wenn ich das tue? Und du wirst gesegnet und beschenkt und kannst eigentlich nur staunen darüber, dass Gott dich nicht alleine lässt. Prüfet euren Gott. Prüfet den Geber aller Gaben, ob er dir nicht reichlich Segen schenkt, wenn du deine Hoffnung auf ihn setzt. Wenn du deine Hoffnung auf ihn setzt und nicht auf das, was du hast oder was du bist oder auf deinen sozialen Status oder was auch immer, auf das Ansehen der Menschen. Prüfe deinen Gott. Das ist mein Wunsch. Wenn du es noch nie gemacht hast und die Erfahrung des Zehnten noch nicht gemacht hast, fang damit an. Und das geht letztendlich auch nicht darum, dass es die Matthäusgemeinde ist. Du kannst ja auch anders verbunden sein oder ihr, die ihr zuschaut und an anderen Gemeinschaften jetzt zu Hause seid. Das geht nicht um Matthäus als Matthäus, sondern es geht darum, das geistliche Prinzip zu leben und zu erleben, wie Gott dich segnet, dich sieht und es gut meint mit dir. Prüfe ihn, ob du das nicht so erfahren kannst. Ich ermutige dich, setze deine Hoffnung auf ihn und setze deine Hoffnung nicht auf das, was du hast und was du bist. Ich bete zum Abschluss. Ja, lieber Herr, darum bitten wir dich, dass du uns die Ermutigung bist, Schritte zu gehen, wenn wir da schon auf diesem Wege sind, dran zu bleiben, damit wir deine Treue auch uns gegenüber erleben, dass du es gut meinst mit uns und wir sehen, wie du unser Leben in deiner Hand hältst und wie du uns versorgst, wie du es in deinem Wort sagst und dass wir nicht leer ausgehen, sondern du uns gibst, was wir zum Leben brauchen. Herr, wir haben es in der Lesung eben gehört, wir wollen so gerne reich sein, weil wir denken, dann haben wir es und dann können wir aus dem Vollen schöpfen. Aber Reichtum sorgt dafür, wenn wir es ohne dich so erleben und damit nicht klarkommen, es eine Versuchung ist, sorgt dafür, dass wir dich vergessen und dich an den Rand schieben. Und wenn wir arm sind, dann werden wir neidisch und dann fangen wir jetzt vielleicht an zu betrügen und zu stehlen. Auch das ist nicht dein Wille. Herr, so lasst uns versorgt sein mit dem, was wir brauchen, dass wir genug zum Leben haben und von dem, was wir überhaben, weil wir eben reich beschenkt sind vielleicht, dann auch weitergeben können an die, die es noch mehr brauchen als wir. Damit etwas von deinem Wesen, von deiner Großzügigkeit in unserer Gemeinde und auch in unserer Welt sichtbar wird. Lass uns als Christen da Vorbild sein, lass uns vorangehen auf diesem Wege, so an der Stelle zu sein, wie du es auch bist. Ich danke dir für dein Wort, das du uns gesagt hast, dass es lebendig ist. Nimm du uns an deine Hand und führ uns deine Wege. Dass wir verstehen, was du von uns möchtest und segne unser Tun und unser Leben, unsere Haltung, Herr, als freigebige und großzügige Kinder Gottes. Danke, Herr, für alles, was du gesagt hast heute. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.